das Internet, unendliche Weiten und einen hellen Fixpunkt gab es über Monate, das war für euch Aufe Süd. Und dann ist er kurzzeitig erloschen und jetzt strahlt er wieder am Firmament, denn Patrick Berger ist zurück und damit auch
Aufe Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Patrick, wunderschön, dass du zurück bist. Ich hoffe, du hast deine freie Zeit genossen. Lass uns doch mal einmal teilhaben, was dich so lange abwesend gemacht hat von unserem beschaulichen, kleinen, schnuckligen Podcast.
Ja, Jesko, ich muss sagen, erstmal schön, wieder zurück zu sein. Ich habe mich heute ein bisschen aus dem Bett rausgequält, weil die letzten 4-5 Wochen doch auch intensiv waren, aber nicht aus arbeitstechnischen Gründen. Ich habe ich ja letztens auch angekündigt in unserer letzten Folge, eine Elternzeit hingelegt und so lange am Stück frei gehabt, wie tatsächlich noch nie im Berufsleben. Ich glaube, das letzte Mal
ist geil, oder?
Sommerferien hatte ich mal, als ich ein Jugendlicher war und zur Schule gegangen bin. Aber es war sehr, sehr schön. Ich habe ein bisschen gebraucht, so die ersten 1-2 Wochen reinzukommen, immer mal doch News gecheckt und am Telefon. Und dann hat man ja auch gewisse Quellen sich über all die Jahre aufgebaut und Informanten, mit denen man bald täglich im Kontakt ist und denen dann irgendwie zu erklären, ey, denkt an mich, wenn ihr eine gute Info habt, aber sonst versuche ich raus zu sein. War nicht ganz so einfach, aber ich kam gut rein und muss sagen, auf der einen Seite, ich habe schon wieder richtig Bock, es kribbelt, es macht Spaß. Aber wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde und Multimillionär wäre, könnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen, einfach vielleicht auch gar nichts zu machen. Es ist schon schön,
der Traum, muss ich sagen. Ganz ehrlich, der Traum von uns allen am Mittwoch. Es ist ja, Podcasts sind ja so zeitlos, aber ich sag's jetzt trotzdem, am Mittwoch sind über 90 Millionen drin im Euro-Jackpot. Und ich spiele ja
97,
immer,
ne?
Stimmt. Ja, ich spiele ja immer, wenn mehr drin ist, als ich habe, also ab 80. Von daher habe ich mal gespielt und mal schauen, was es gibt. Ja, also sehr schön, ich freue mich sehr und nicht nur ich, sondern unsere gesamte Community auch. Ich habe Mails bekommen, ich habe Nachrichten bekommen, besonders bei Instagram. Jesko, was ist denn da los mit euch? Selbst vorgestern hat mir noch jemand geschrieben und ich habe mir ja nun wirklich, oder wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, das ja seit letzter Woche auch anzuteasen, dass es in dieser Woche wieder losgeht. Aber selbst da hat noch jemand gefragt, Jesko, gibt's euch nicht mehr? Und wir können sagen, doch,
natürlich, uns gibt's noch.
Und während der Patrick mal wirklich die Seele hat ein wenig baumeln lassen. Ich habe das übrigens auch zweimal gemacht in meinem Leben bisher. Und zwar 2013 und 2023. Einmal 3 und einmal 2 Monate tatsächlich raus gewesen. Das ist fantastisch. Ich kann das nur jedem,
Camper, der mit dem Camper damals rumgefahren beim
zweiten Mal, das weiß ich noch. Genau, genau. Beide Male sogar.
Beide Male.
Und ich kann das nur jedem, der da die Möglichkeit, ich weiß, es ist für viele nicht möglich, wer aber mal die Möglichkeit hat, einfach mal ein paar Wochen nichts zu tun, ich kann das nur hochgradig empfehlen. Aber
und vor allen Dingen wenig am Handy sein, auch mal Zeit mit der Familie genießen. Wir sind alle viel zu sehr im Stress, auch wenn das natürlich extrem positiver Stress ist, weil uns das naja, allen auch so extrem Spaß macht, was wir machen. Aber,
aber Stress ist Stress, das ist tatsächlich
genau so ist es. Ja, und du bist unter die Content Creator gegangen, ne? Also deine Videos.
Ja, mein lieber Scholli, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Für uns habe ich mir richtig Mühe gegeben. Ja. Aber ich war ja unterwegs tatsächlich, während du die Seele hast baumeln lassen, war ich bei der Clubweltmeisterschaft. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel drüber verlieren. Ich habe mich heute noch mit jemandem darüber unterhalten. Es gibt tatsächlich BVB-Fans, die sogar das Spiel nachts gesehen haben, aber mein Feedback war echt von vielen, ja, ich gucke dann mal, wie es ausgegangen ist, aber angeguckt habe ich mir das nicht alles so unbedingt. Und das fand ich dann schon interessant dafür, dass das ein Wettbewerb ist, der vom Volumen her mehr Geld im Topf hat als die Champions League. Das muss man sich immer mal vorstellen. Also zumindest auf die einzelnen Vereine gerechnet, weil Dortmund hat jetzt über 50 Millionen Euro eingenommen und das in ein paar Wochen und nicht in einer gesamten Saison. Das ist sonst eine ordentliche Champions League-Saison, die du mit dem Geld spielst. Von daher finanziell interessant.
Ja. Wir gehen gleich drauf ein oder später noch in der Podcast-Folge, ne, was sie mit diesem Geld machen, inwiefern was verplant ist und natürlich auch auf den Transferstopp, Transferstau, ganz viele Fragen von euch. Passiert da nichts? Sind die alle im Urlaub? Warum machen die nichts? Aber mich würde mal interessieren, Jesko, ich kenne es ja noch aus Katar, ein sehr umstrittenes Turnier. Diese Club-WM war jetzt nicht so mega umstritten und politisch überlagert wie Katar, aber ist es ein deutsches Phänomen, dass dann welche sagen, oh, interessiert mich nicht und so ein bisschen überheblich vielleicht auch, ja, gegen die Südafrikaner zu gewinnen, ja, gegen, ne, also.
Ja, das kann ich nicht richtig nachvollziehen, weil wir haben halt ich habe zwei Gruppen erlegt. Einmal natürlich die Dortmunder Gruppe, wo die Fans auch aus den USA viel Spaß dabei hatten, aber die waren einfach glücklich, den BVB mal zu sehen. Denen wäre das egal gewesen, ob das ein Testspiel gewesen wäre oder ob das Club-WM gewesen wäre. Die andere Gruppe sind die Südamerikaner, die wir da erlebt haben. Und die waren bei diesem Ding voller Herzblut dabei. Aber die haben zu sowas auch, und das weiß ich aus eigener südamerikanischer Erfahrung, eine ganz andere Beziehung zu sowas. Für die ist das dann auch immer so eine Gelegenheit, denen da drüben in Europa mal zu zeigen, dass wir auch kicken können und dass wir auch gut sind. Für die ist das sofort eine Herzensangelegenheit. Und für viele europäische Vereine war das einfach ein Business-Trip. Das ist so. Und auch da kannst du nicht richtig unterscheiden, weil Real Madrid, das Spiel gegen Real, das Stadion war voll mit Madrid-Fans, weil du halt bei der Größe dieses Clubs auch in Amerika eine riesige Fangruppe hast, die einfach da ist. Die hat der BVB nicht. Aber, und ich würde es damit auch eigentlich fast abschließen, ich muss sagen, sportlich kannst du sagen, was du willst, auch zum Abschneiden von Borussia Dortmund. Das war alles in allem okay, aber es hat kein Spiel vom Hocker gerissen, müssen wir auch ehrlich sein. Ja. Was sie am Marketing gemacht haben, fand ich wirklich überragend. Also die haben in jeder Stadt so eine BVB-Embassy gehabt. In Cincinnati, wo sie ja wussten, dass sie zweimal spielen, hatten sie eine Kneipe oder eine Bar direkt gegenüber des Stadions schwarz-gelb angepinselt, was eigentlich das Clubhaus von Cincinnati FC ist. Haben sie sich sozusagen einverleibt für die Zeit der Club-WM. Das Marketing von Borussia Dortmund, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, das war stark und das war nicht so aalglattes Marketing, weißt du, sondern es war sehr herzlich, es war sehr bei den Fans, es kam auch überall gut an.
Aber wird der Carsten Kramer jetzt im Dreieck springen, der hört ja manchmal Carsten, auch unseren Podcast, ne?
Also. Ja, ich war erhört dahin, ich hoffe. Nein, aber jetzt ganz unabhängig davon, und das meine ich jetzt wirklich mal sehr als Journalist, der da war, der das vor Ort erlebt hat, die Marketingmaßnahmen, und das war auch schon beim Champions League-Finale so, das kannst du auch, glaube ich, bestätigen. Die haben das mit sehr viel Herz gemacht und das fand ich echt cool.
Ja, voll. BVB hat ja auch in New York eine Embassy oder auch mittlerweile einen Auslandspfeiler international, ein ganzes Büro. Wirklich sehr interessant. Aber Jesko, mich interessiert es, weil ich ab nächstem Jahr dann ja hoffentlich auch 4 Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA sein werde. Wie war die Stimmung? Wie war es von der Infrastruktur? Wenn du das vielleicht nochmal ganz schnell sagen kannst.
Also Infrastruktur, in New York zum Beispiel kommst du ohne Auto gar nicht ans Stadion. Und wenn alle mit dem Auto zum Stadion kommen, du weißt, wie es ist. Ne? Also es ist fast mit öffentlichen, also wenn du aus New York City, aus Manhattan dahin möchtest zum Stadion, fährst du 1,5-2 Stunden, wenn du mit Bus und Bahn fährst oder irgendwie sowas. Also total absurd. Ansonsten glaube ich gerade, dass die Infrastruktur rund um die Stadien das ein Problem wird, weil du halt wirklich nur Auto und Flugzeug als die Haupttransportmittel hast. Ansonsten können die halt Großveranstaltungen. Ne? Das ist jetzt nicht die Frage. Also in den Stadien, das ist alles okay. Manchmal sind die Wege sehr, sehr weit. Im MetLife in New York haben sie ganz viel umgebaut. Das war Katastrophe. Haben sie die ganzen Presse-Facilities, also PK-Raum und da, wo du nachher die Spieler interviewst, die waren draußen in Zelten. Ewig lange Wege. Aber ja, das, okay, sind jetzt Details für uns. Ja. Ich glaube, dass die da noch einige Herausforderungen haben, gerade was die Logistik und was Transport angeht. Da sind die wirklich, es gibt sogar ganze Instagram-Accounts, die sich nur damit auseinandersetzen, wie schlecht die Infrastruktur in den USA ist bei Großveranstaltungen, weil alles aufs Auto zugeschnitten ist. Alles.
Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Das hätte ich so, um ehrlich zu sein, gar nicht erwartet. Hätte jetzt doch gedacht, dass irgendwie Tube, U-Bahn, weiß ich nicht, Öffis.
Ich spreche jetzt für New York, ne? Also ich habe jetzt Cincinnati erlebt. Cincinnati ist halt klein. Aber auch da kommst du halt hauptsächlich mit dem Auto hin. New York war Katastrophe, Atlanta erreichst du gut, so das ist, aber auch das ist nicht groß. Da sind halt auch viele Hotels drumherum und ich war direkt dran, also ich kann es nicht so gut bewerten, wie es ist, wenn ich etwas weiter weg bin.
Na, mal schauen, wenn ich denn überhaupt rein darf mit meinen persischen Wurzeln. Nicht, dass der Donald da sagt hier, Stopp, Einreisestopp. Ja, für Patrick auch Berger.
Den Berger, das ist der Name, genau. Ist schon verdächtig, den lassen wir nicht rein.
Der typische Iraner, der ist verdächtig. Ja. Naja.
Gut, haben wir das, schauen haben wir mal. Die Club-WM ja. abgehakt. So, also wir haben ganz viele Fragen in den letzten Tagen bekommen. Ich habe ja auch dazu aufgefordert, schickt uns mal was. Irgendwann habe ich gesagt, schickt uns mal was, was nichts mit Transfers zu tun hat. Ist dann, glaube ich, nichts mehr gekommen, sondern es hat alles mit Transfers zu tun. Und jetzt habe ich euch hier endlich wieder den Transfer-Experten Nummer 1. Darf ich das so sagen? Nee, darf ich nicht. Nachher hört der Kollege das. Also einen von unseren Top-Transfer-Experten, ich glaube, so kann ich sagen.
Danke.
In den Podcast geholt. jetzt sag doch mal, Patrick, warum holt denn der Kehl keine Spieler?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das war die Frage, 99% der Fälle.
Ja, ist echt so. Ja. Ne? Sind die alle im Urlaub? Warum machen die nichts? Schlafen die ein? Also ihr werdet alle schon ganz schön nervös und glaubt mir, eure... Ja. Nachrichten und euer Druck, der ist schon auch auf der Geschäftsstelle angekommen. Also es ist nicht so, dass die BVB-Verantwortlichen das alles nicht merken und wahrnehmen würden. Wir müssen das irgendwie ein bisschen vorsichtig aufdröseln. Also zum einen, Jesko, genau. Wir haben über die Club-WM gesprochen. Wie viel war es am Ende? Du weißt es besser, die genaue Zahl. Ich glaube, über 52 Millionen.
52 Millionen. Also auf jeden Fall über 50 Millionen, die du daraus mitgenommen hast.
Genau. Plus natürlich die Einnahmen durch den Transfer von Jamie Gittens, also grundsätzlich über 100 Millionen Euro, die der BVB hat. Wichtig zu sagen, bei der Club-WM, das habe ich mir heute auch nochmal bestätigen lassen, ist es schon so, dass ein großer Teil dieser Gehälter auch schon eingeplant waren. Ich weiß, ihr könnt und wollt es nicht hören, aber für beispielsweise einen Daniel Svensson, für einen Jan Koto, du hast einen Joe Bellingham bereits gemacht, wovon ein bisschen was weggeflossen ist, Prämien an die Spieler, die gesamten Reisen, die Hotels auch oder das Quartier zu buchen, das darf man schon alles nicht unterschätzen. Trotzdem, der BVB hat Geld, hat genügend Kohle, um sich zu verstärken und will sich auch verstärken.
Weil diese 50 Millionen sind ja on top. Du gehst ja mit einem Budget auch in eine Saison rein und sagst, okay, das ist unser Transferbudget. Das hängt ja nicht nur daran, dass du bei der Club-WM Geld mitnimmst, ne, sondern das kam sozusagen on top, hast du aber, wie du richtig gesagt hast, ja auch alleine für Koto und Bellingham bist du schon über 50 Millionen los gewesen.
Genau. So, trotzdem, Gittens ist gegangen. Duranville ist verletzt, wird einige Monate ausfallen. Das ist übrigens auch eine ganz bittere Geschichte. Ja. Schon wieder einer, in dem sie unfassbar viel sehen, der einfach leider Gottes enorme Verletzungsprobleme hat. Also ist es klar, die Nummer 1 Priorität von Borussia Dortmund ist es, einen mehr oder weniger Gittens-Nachfolger zu holen. Malen ist ja auch gegangen vor einer Weile. Das heißt, du hast jetzt drei Spieler, in Anführungszeichen Duranville, mit viel Qualität verloren. Deshalb ist es für sie klar, dass sie sich auf dem Flügel verstärken wollen, verstärken werden. Zumindest ist das der Plan von Borussia Dortmund. Und nach Möglichkeit soll das ein Spieler sein, ein Hybridspieler, der auch mal auf der Zehnerposition spielen kann, der auch hängende Spitze spielen kann und der auf dem Flügel aber zuvorderst zu Hause ist. Und da war klingt nach Rein Scherki, ja. Auch der Name taucht immer wieder auf, auch auf der Geschäftsstelle, wo tatsächlich der ein oder andere an genau ihn zurückdenkt und auch sagt, Mensch, da ist uns einer durch die Lappen gegangen, wären wir mal schneller, wären wir zögerlicher oder nicht so zögerlich gewesen. Und ähnlich stellt es sich auch bei Ethan Nwaneri dar. Das haben wir am Montag im Transfer-Update berichtet. Er war die absolute Wunschlösung für Borussia Dortmund. 18 Jahre jung, ein Spieler mit viel Potenzial, einer, in dem die BVB-Verantwortlichen um Ricken, um Kehl, um Kovac, um Watzke potenziell auch einen 100-Millionen-Mann gesehen hätten. Sie wären bereit gewesen, rund 30 Millionen Euro im Paket für ihn zu zahlen. Joe Bellingham hat seinen Kontakt hergestellt zum Spieler, ihm die Vorzüge vom BVB erzählt. Es gab einen Call mit Niko Kovac. Am Ende aber, ähnlich wie bei Rajon Scherki, soll der BVB dann nicht entschieden genug zugepackt haben. Der Spieler wird verlängern, hat verlängert in Arsenal, in London, wird dort bis 2030 bei seinem Heimatverein bleiben. Und das ist am Ende natürlich eine Geschichte, die dem BVB weh tut. Es ist ein sehr interessanter, ein spannender Spieler.
Ja, da kann ich vielleicht einmal ganz kurz reingreifen, um den mal kurz vorzustellen. Der ist 18 Jahre alt. Der hat also in der letzten Saison auch wirklich gespielt, auch Premier League gespielt, hat dort insgesamt 6 Scorerpunkte gesammelt, 4 Tore, 2 Vorlagen. Das mit 18 in so einem Kader wie Arsenal, das ist schon eine Visitenkarte. Und ich muss ja gestehen, als ich das gelesen hatte und auch bei uns gehört hatte, dass das Vaneri dann Kandidat ist, ich persönlich habe mich ein bisschen gewundert, weil das ist jetzt keiner wie Jamie Gittens, wie Jadon Sancho, den du eben aus einer Jugendakademie rausholst und hoffst, dass er funktioniert, sondern der hat schon funktioniert.
Ja.
Ne? Von daher ist das natürlich auch ein ganz anderes Brett, als wenn du so einen Jungspund irgendwie ranlockst, den du dann langsam aufbaust.
Klar. Am Ende weiß man auch nicht, ne? Ist das, hat er vielleicht für sich im Hinterkopf gehabt, auch ich bleib sowieso bei den Gunners, spreche aber mit Dortmund, um den Preis nach oben zu treiben oder vielleicht meinen.
Entschuldigung,
ne? Genau.
Pfund mehr zu kriegen.
Ja. Trotzdem, der Fakt, ihr habt ja alle gesagt, wir wollen neue Namen. Nuaneri ist ein Name, der schon aufgetaucht ist, den wir kennen. Trotzdem muss man da diese Gesamtlage einfach verstehen. Sie haben auf der Position sich umgeschaut, sie tun es weiterhin. Jetzt aber durch diesen Korb von Nuaneri sieht es aktuell so aus, dass der BVB bei null wieder anfängt, dass der BVB jetzt wieder erst in diese Gespräche mit konkreten Kandidaten reingehen wird. Moore beispielsweise von Tottenham wurde als Kandidat genannt. McAtee, der bei der Junioren-Nationalmannschaft bei der EM für England ein ordentliches Turnier gespielt hat. Das sind beides Namen, haben wir jetzt gehört, sind doch eher kälter, weil sie andere Ideen haben. Aber diese anderen Ideen, diese anderen Namen, da fangen sie jetzt halt eben wieder an, weil sie zuletzt eben viel reingesteckt haben in Ethan Nuaneri. Und das zumindest, Jesko, ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir, wo ich sage, der BVB muss doch zwei-, dreigleisig planen. Ich kenne das im Transferjournalismus oder auch in dem Business von Vereinen wie Leverkusen, wie Leipzig, die dann mit zwei, drei Kandidaten gleichzeitig sprechen, ihnen vielleicht auch schon mal Verträge hinlegen. Die Eintracht macht das so, die Stuttgarter machen das so, die vielleicht auch manchmal zu schnell schon mal Verträge oder Angebote rausschicken, ohne sich zu 100% sicher zu sein, ob wir es am Ende machen, um einfach den Spieler auch bei Stange zu halten. Und da ist der BVB vielleicht manchmal scoutet super, ist überall dran, aber vielleicht manchmal zu sehr, wir wollen den einen und gehen auf den und lassen vielleicht links und rechts diese anderen ein bisschen liegen. Trotzdem muss man auch sagen, Jesko, wir haben noch viel Zeit, der August dauert noch lange, ne?
Also das ist auch das, was Sebastian Kehl auch in den USA oft betont hat, so dass er jetzt nicht hektisch einen Spieler holt, nur um einen Spieler zu holen. Sie haben Jude Bellingham geholt. Und so ganz kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da nicht eine Flipchart gibt, wo jetzt ein Vaneri durchgestrichen wird, aber da eben noch zwei, drei Namen draufstehen. Aber die wird es sicher geben. Aber das ist halt nicht die Frage, habe ich da schon mal angerufen? Habe ich schon mal vorgefühlt? Hat der eigentlich Bock? Hat der andere Interessenten? Mhm. Aber wir haben Mitte, ja, fast Ende Juli. Das heißt, 6 Wochen. Kann man so sagen, ne? 6 Wochen ungefähr, ja, 5 Wochen, Anfang September, jetzt muss ich gerade mal rechnen,
Ja, 5 Wochen, also wenn wir 1. September, ne? 4 Wochen und jetzt noch eine Woche im Juli, also der Auftakt ist am Samstag, bis dahin wird es, sage ich fast sicher, keinen Neuzugang geben.
Ja.
Da bastelt der BVB einfach weiter dran. Und da, finde ich, können sie und sollten sie manchmal auch ein bisschen entschlossener sein, wenn man sich auch die Transfers anguckt, die Aktivitäten rund um Cherki im Winterfenster, ne? Das war
oder auch vor einem Jahr, ne? Im Sommer ja das Gleiche, da ging es ja eigentlich los, ne?
Ja, genau. Vieles dann auch last minute, vieles nochmal auf dem letzten Drücker. Da wird der BVB vielleicht auch manchmal es gut tun, dann ein bisschen mehr zu versuchen, auch Dinge durchzudrücken und wenn sie von einem Spieler überzeugt sind, das dann auch wirklich zu machen. Also wie gesagt, Korb, Nuaneri, Moore und McAtee aktuell eher kalt. Sie haben andere Namen, auf die sie jetzt gehen. Aber das, Jesko, ist die Priorität und das ja auch ein klares Zeichen. Wenn du bereit wärst, 30 Millionen im Paket für einen Spieler zu zahlen, der noch oder nur noch ein Jahr Restlaufzeit hatte aus England, dann kann man sich zumindest die Größenordnung dann ausrechnen, die der BVB am Ende auf der Position haben will. Und es zeigt dann auch für mich, Jude Bellingham soll ja zwar auch ein bisschen weiter vorne spielen, auf der vorgezogenen 8 oder auf der 10, dass das wiederum auch so ein bisschen Druck auf Jule Brandt erzeugen soll.
Absolut. Interessant ist natürlich, dass es diese Zehner-Position zumindest bei der Club-WM eigentlich nicht gab. Diese reine Zehner, sondern Guirassy vorne drin und dann hast du eigentlich immer so hängende Spieler dahinter gehabt. Das war fast immer Bellingham, aber auch eben Jule Brandt, auch Karim Adeyemi und wenn er eingewechselt wurde, Maxi Bayer. Ne? wenn du jetzt noch einen dazu holst, ist es klar, Bellingham kann eine Position nach hinten rutschen, auf perspektivisch gesehen sicherlich einen Großersatz neben oder vor oder zusammen mit einem Matcher dann im defensiven Mittelfeld, aber dir fehlt halt so ein bisschen Varianz dann einfach vorne, ne? Du brauchst vielleicht auch nochmal echt einen 1:1 Spieler, den du mit Kittens verloren hast, der aber eben auch zentral spielen kann, der ein bisschen außen spielen kann. Es macht halt keinen Sinn, einen Außenspieler zu holen. Wenn du jetzt sagst, wir arbeiten mit Niko Kovac weiter. Mhm. Der hat halt einfach keinen Platz in diesem System.
Richtig. Ja?
Und, ja. Und den brauchst du einfach nicht. Da brauchst du dir ja nicht für ganz viel Geld einen Außenspieler zu holen, dass du den dann auf die Bank setzt und sagst, der kann die Schiene nicht spielen. Einen Außenstürmer haben wir nicht. Wir brauchen halt einen, der im Zweifelsfall dann auch variabel beide spielen kann.
Deswegen hoffen sie auch übrigens sehr, Jesko, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf Jan Koto, dass der seinen Durchbruch nochmal bekommt. Fünferkette, Schienenspieler, einer, der gerade auch Offensivakzente setzen kann oder eigentlich sollte, hat ein Jahr zum Vergessen gehabt beim BVB, über den reden wir gleich. Ich finde trotzdem, ich gebe dir recht, in diesem System, den klassischen Schienenspieler gibt es nicht, aber du brauchst, finde ich, mindestens mal einen Unterschiedsspieler auf dem Flügel oder auf dieser Halbposition. Absolut. Einer, der außen nichts in einen Dribbling geht, einen Spieler ausspielt.
Der auch mal eine wilde Idee hat. Genau, also all das, was wir von Rajon Cherki bei seinen Länderspielauftritten gesehen haben. Ne? Ja, diese Dinger, einfach diese überraschenden Pässe, diese Dribblings, auch mal einen Abschluss suchen. Ganz kurz zu Gittens nochmal. Ich finde, das ist ein Meisterstück, den so verkauft zu haben. Bin ich ganz ehrlich.
Ich habe
den
100% mit.
Lange beobachtet. Ja. Ich glaube nicht, dass der noch sehr viel besser werden wird, als er jetzt ist. Und ich glaube auch nicht, dass er das bei Chelsea werden wird. Aber
Weil er zu oft im Dribbling hängen bleibt, weil er zu oft
Trifft einfach zu oft die falsche Entscheidung. Ne? Er hat das etwas besser gemacht, aber seien wir ehrlich, als Außenstürmer nicht mehr gefragt war, hat er keine Rolle mehr gespielt beim BVB. Mhm. Ich wünsche ihm das, guter Typ. Also es ist nichts Persönliches. Ne? Ich halte nur von der Entwicklung her, finde ich, das war das genau das Richtige, ihn jetzt und dann noch zu diesem Preis abzugeben. Mhm. Na, das wird immer schnell vergessen. Alle schimpfen immer nur und sagen, ja, der Kehl holt keine Spieler, aber den so zu verkaufen, das war schon extrem gut.
Verkaufen super, reden wir gleich auch drüber, über Personalien wie Gio Reyna, wie Campbell und so weiter und so fort. Trotzdem ist es das eine, dann neue dazu zu holen. Das muss Sebastian Kehl dann, da hat er noch Luft nach oben, sagen wir das ein bisschen schön formuliert. Was das Verkaufen angeht, ist das großartig. Ich finde trotzdem, Jesko, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung, dieses Hybridspieler, einer, der Linksverteidiger, Innenverteidiger, Sechser kann, einer der Flügel, der Zehner. Ich bin ein klarer Fan davon. Ein Spieler, der auf seiner Position top ist, da die besten Stärken hat. Ich bin da nicht so ein Fan davon, immer so zu denken, ja, der kann ja auch da und der kann da.
Ja, ja, verstehe ich total. Aber ich gucke mir jetzt nur die Aufstellung von Borussia Dortmund bei der Club-WM an. Und da habe ich weder einen Zehner noch einen Außenstürmer. Ne? Deswegen
du meinst solches System?
Was wollen sie haben? Und dann haben sie Guirassy vorne drin, dann haben sie Adeyemi dahinter, dann haben sie Bayer dahinter, dann haben sie Brandt dahinter, dann haben sie ein Bellingham dahinter. Das sind vier Spieler, die diese hängende Rolle spielen können. Wen soll ich denn noch dazu holen? Weißt du, das frage ich mich da. Du kannst jetzt sagen, den Brandt, den finde ich nicht gut. Also ne, theoretisch gesprochen sagen ja viele Fans, den finde ich nicht gut. Dann setzt er sich halt auf die Bank. Aber kann ich das bezahlen? Das ist, weil da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ne? Wir können uns gleich mal gucken, welche Spieler.
Ja, mach doch mal, du hast was ausgerechnet jetzt.
Ja, pass auf. Also, wir haben zusammen was ausgerechnet. Marcel Sabitzer, ein Julian Brandt, ein Emre Can, ein Niki Süle und ein Sebastian Haller. Ja. Im Worst Case sind wir da bei über 50 Millionen Euro Gehaltsvolumen, was alleine diese Spieler binden. Das ist fast ein Viertel. Ne? Also es ist nicht ganz ein Viertel, wir sind bei über 200 Millionen Gesamtvolumen, aber dann mit Prämien und allem drum und dran.
Ja.
Aber das binden alleine diese Spieler. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich hole noch einen dazu, der auch wirklich ein Unterschiedsspieler sein soll, den kriegst du nicht für 3 Millionen, den kriegst du auch nicht für 4 Millionen im Jahr. Der wird teuer. Und der wird nicht nur von der Ablöse teuer, das ist ja das alles, sagen wir mal, ja, die Ablöse, die passt. Aber du musst ja das Gesamtpaket ausrechnen. Das Gesamtpaket ist die Ablöse. Das ist im Zweifelsfall ein Handgeld. Das ist dann ein eingeplantes Volumen, ein Lohnvolumen, also ein Gehaltsvolumen über die Dauer der Vertragslaufzeit. Und so, dann steht ja oft, ah, jetzt Dortmund investiert 100 Millionen, wenn man das dann alles hochrechnet, ne, in einen Spieler. Aber das ist dann halt so. Und das musst du erstmal haben. Ne, im Englischen sagt man Cap Space. Wenn du diesen Cap Space nicht hast, dann kannst du halt auch schwierig Spieler dazu holen. Klar, kannst du das mit ein, zwei machen. Du hast jetzt auch Jamie Gittens abgegeben, aber der war kein Topverdiener. Ne, der war eher im unteren Drittel angesiedelt in der Mannschaft. Das heißt, du hast damit jetzt nicht einen riesigen Batzen Gehalt eingespart, sondern du hast damit einen kleinen. Natürlich, das heißt nicht, dass man nicht noch einen dazu holen kann, gar keine Frage. Aber wenn ich diese Spieler sehe und das Gehalt, was die bekommen, dann muss ich halt wirklich auch einfach mal wirklich sagen, wen will ich denn dazu holen? Wen kann ich denn bezahlen? Da geht es nicht um Leistung. Es geht nicht darum, welche Leistung diese Spieler bringen. Es geht einfach darum, wie viel Geld sie binden. Ja, und dieses gebundene Geld, das muss ich entweder frei machen, indem ich die Spieler verkaufe, einen Vertrag auflöse oder ähnliches. Oder ich werde mich schwer tun, neue Spieler zu holen.
Ja, und das ist ja am Ende auch ein Punkt. Du kannst natürlich, und das haben sie gemacht, das wissen wir, sie haben sich nach der Saison hingesetzt, die Analyse gemacht, und da ging es auch genau um solche Themen. Und da ging es genau auch um diese Namen, die du gerade vorgelesen hast, mit Kovac, mit Kehl, mit Ricken. Auf der einen Seite natürlich, das ist auch eine große Ansage und Forderung von Lars Ricken, natürlich den BVB wieder jünger zu machen, wieder auf Talente zu setzen. Auf der anderen Seite hast du aber über diese Kandidaten gesprochen, die den Verein vielleicht verlassen könnten, die keine Zukunft haben könnten. Doch wenn die halt eben diese hohen Gehälter haben und sich dann hinsetzen und oder hinstellen mit ihren Beratern und sagen, ey, aktuell liegt nichts auf dem Tisch, was uns interessiert. Für Sabitzer gab es immer mal Anfragen aus der Wüste, aus Saudi-Arabien. Will er aktuell aber nicht hin. Für Brandt gibt es jetzt gerade nicht die großen Optionen. Für Süle, für Haller nicht. Dann musst du halt zwangsläufig sagen, dass du das Ding, alles gut, dass du das Ding versuchst, mit denen halt durchzugehen. So, und das ist halt übrigens auch ein Punkt, den Niko Kovac vertritt, wo es intern natürlich auch so ein bisschen, na, auf der einen Seite wollen wir auf Talente gehen, auf der anderen Seite sagt Niko Kovac, aber der Sabitzer, der hat Erfahrung, der hat Routine, den brauche ich. Und das ist vielleicht auch manchmal nicht so einfach, weil Jesko, wir haben letzte Saison nebeneinander gesessen, als der am letzten Spieltag seinen ersten Scorerpunkt in der Saison erzielt hat. Ja,
das ist, also, obwohl das eigentlich ein Spieler ist, der so viel kann. Nachgucken, ne? Ich musste da wirklich zweimal nachgucken. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich halte übrigens viel von Marcel Sabitzer, alleine als Spielertyp. Wenn ich ein Trainer wäre, würde ich auch sagen, ich will den in meiner Mannschaft haben, aber.
Ja, und es hat Niko Kovac gesagt. Er wollte nicht oder will nicht, dass man den Spieler abgibt, ne?
Aber du musst dir natürlich das Gesamtgebilde angucken. Aber nochmal auf diese Spieler. Warum sollten die auch gehen? Warum sollte Julian Brandt gehen? Also zum einen, der spielt total gerne in Dortmund. Das ist so. Der mag diesen Verein, der mag alles, der spielt da total gerne. Der ist nächstes Jahr ablösefrei. Das heißt, alles, was der BVB an Ablöse für ihn jetzt kassieren könnte, könnte er anteilig im kommenden Jahr einfach als Handgeld mitnehmen, wenn er wirklich den Verein verlassen sollte. Und das gilt, Alers Vertrag läuft auch aus. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auch Niki Süle läuft auch im kommenden Jahr der Vertrag aus. Warum sollten die gehen?
Ne? Und Sabitzer hat sogar noch bis 2027.
Das kommt auch nochmal ein Jahr länger hinzu. Ja.
Ne? Also hat nochmal ein Jahr länger. Und das natürlich, um euch da so ein bisschen mit reinzunehmen, ich kann den Unmut verstehen, ich kann mich auch ein bisschen in eure Lage reinversetzen, wenn man vor allen Dingen sieht, Leverkusen macht etliche Transfers, Leipzig macht.
Na gut,
macht
die haben aber auch die halbe Mannschaft verkauft, ne?
So, das klar, ist, die haben auch die halbe Mannschaft verkauft. Dazu.
Das hat Dortmund nicht.
Ja, das ist richtig. Leipzig natürlich notgedrungen, verpassen das internationale Geschäft, müssen Vollgas geben. Gerade was das Thema Bakayoko angeht, der ja beim BVB auch ein Thema war. Am Ende ist der BVB aber nicht entschieden genug auf Bakayoko gegangen.
Aber Entschuldigung, da muss ich auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Also ich verstehe ja die Emotionalität von Fans. Aber dann das Wohl und Wehe von Borussia Dortmund an einem Transfer von Johan Bakayoko festzumachen, wie es teilweise gemacht wird. Jetzt kriegen wir nicht mal mehr den und oh nein, und jetzt ist der weg und wir haben ihn nicht bekommen. Schaut euch mal entspannt im Internet die Zahlen von Johan Bakayoko aus der vergangenen Saison an. Die sind sehr ernüchternd. Die sind sehr ernüchternd. Der hat, ich glaube, keine 10 Scorerpunkte gesammelt.
Ja, und es ist am Ende jetzt auch nicht so, was du gerade zitiert hast, dass nicht mal mehr den bekommen. Am Ende, also Johan Bakayoko wäre nach meinen Infos gerne nach Dortmund gegangen, wenn sie am Ende wirklich gesagt hätten, wir machen diesen Transfer, wir machen den Deal. Der BVB hat aber aus genau diesen Gründen, die du genannt hast, er spielt jetzt auch schon ein paar Jahre in Eindhoven, hat jetzt nicht den Mega-Durchbruch geschafft, ist jetzt nicht irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr schon auf die Insel oder sonst wohin gewechselt. So, und deswegen haben sie am Ende gesagt, wir gehen nicht voll drauf. Wobei du auch da aus taktischen Transfergründen vielleicht sagen kannst, ich gehe mit drauf, allein nur um den Preis für Leipzig hochzudrücken. Das könnte man natürlich auch machen. Ne?
Aber ein bisschen im Gespräch waren die Dortmunder ja, ne? Sonst hätte es ja die Aufregung nicht gegeben. Also ein bisschen
haben sie ja mit,
alles gut. Aber das finde ich dann auch völlig legitim zu sagen, das ist ein Spieler, dessen Qualität einfach für unsere Ansprüche nicht reicht.
Mhm. So. Am Ende sage ich aber auch da, er ist 22 Jahre jung, belgischer Nationalspieler, Marktwert von 30 Millionen und der kostet am Ende 18,5, rund 20 inklusive Boni. Der BVB hat schon mehr Geld für Spieler ausgegeben, die nicht funktioniert haben. Ne?
Aber also, hatte der BVB damals schon einen Kader, ne, um da darauf wieder zurückzukommen, der so voll war wie der jetzige.
Mhm.
Und dann muss er eben auch, ganz ehrlich, dann wären mir selbst 18 Millionen plus Gehaltspaket zu teuer, zu sagen, ach komm, den nehmen wir mal mit.
Mhm.
Ja, klar, ich erinnere mich an alle 25 Millionen Transfers, die berühmt.
Ja, da waren
Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt,
Emre Can.
Ja,
Thomas Meunier ablösefrei mit ganz viel Handgeld.
Ja.
Ja, da war schon viel dabei. Aber ja, das sind halt immer dann so die Zwänge vielleicht auf der einen Seite, die Überlegungen, die der BVB hat. Manchmal sind dann auch die Hände gebunden. Trotzdem, ihr wollt ja auf der Zugangsseite wissen, wie der BVB plant, was der BVB am Ende vorhat. Diese Hauptposition, die Prio 1, die haben wir jetzt abgehakt mit einem Hybrid, mit einem Flügelspieler, der auf der 10 spielen kann. Ob man es jetzt gut findet oder nicht gut findet, wir haben jetzt drüber diskutiert. Könnt ihr für euch bewerten, könnt uns da auch gerne natürlich jederzeit Nachrichten reinschicken, wie ihr dem Ganzen gegenüber steht, finden wir sicherlich auch interessant und können uns vorstellen, da mal ein paar Meinungen auch einfließen zu lassen in die nächsten Podcast-Folgen. Dann wollen sie grundsätzlich auf zwei Positionen noch was machen. Das eine ist die Sechser-Position, mehr oder weniger ein Holding Six. Einer der, Salih Özcan, hat grundsätzlich keine Zukunft, dürfte sich einen Verein suchen, wenn da einer kommt in den nächsten Tagen oder Wochen. Grundsätzlich einer vom Profil Emre Can, sage ich mal. Also eigentlich ein Abräumer, einer, der vielleicht aber auch am Ball sicherer ist, weil sie Emre nach der Saison auch klar in der Innenverteidigung sehen.
So ein Edson Álvarez zum Beispiel.
So ein Edson Álvarez als Beispiel, genau.
Ja, das ist halt auch ein Thema, was uns schon eigentlich seit Jahren verfolgt. Ne? Also, dass sie sagen, ah, wir wollen da einen holen, dann tun sie es am Ende aber doch nicht. Ist natürlich auch eine schwierige Position. Musst du erstmal einen finden, der vieles vereinigt, was du haben möchtest, ne? Und es ist ja auch so, dass sie eigentlich Felix Metscher auf dieser Position sehen, als den für sie perfekten Spieler, der Körperlichkeit mitbringt, der Technik mitbringt, der eben eigentlich alles mitbringt, um diese Position sehr gut auszufüllen.
Wo sie aber auch die Überlegung haben, dass der auch ein bisschen weiter vorne spielen kann. Ne?
Und mit aber vorne da kommen wir wieder ins Gleiche. Da hast du Pascal Gross, dann hast du Joe Bellingham, dann hast du Marcel Sabitzer, dann hast du Julian Brandt, der eben auch eine Position zurückrutschen kann. Mhm. Für mich sind das ja zu viele Spieler.
Ja, aber da finde ich, Jesko, du willst ja um was mitspielen. Und ich finde, ich gebe dir recht, gerade was der Blick aufs Gehaltvolumen. Ich finde aber dieses nur ein 22, 23 Mann-Kader, um unzufriedene Spieler zu vermeiden. Ey, wir sind im Leistungsbusiness, wir sind bei Borussia Dortmund. Ich finde schon, dass du da auch bewusst mal jemanden reinholen kannst, um vielleicht einem Sabitzer oder einem Brandt dann auch Druck zu machen, um vielleicht auch denen ein Zeichen zu geben. Ey, hier kommt jetzt noch jemand rein, der jünger ist, der Qualität hat.
So ein Joe Bellingham. Den haben sie ja schon geholt. Ne? Also ich bin da auch voll bei dir. Ein bisschen Druck im Kader musst du haben. Ein zu großer Kader macht aber auch einfach keinen Sinn. Damit kannst du auch als Trainer irgendwann gar nicht mehr arbeiten. Also ich habe auch schockierte Nachrichten bekommen, ob das denn stimmen würde. Die wollen nur 22 Spieler haben. Ja, viel mehr, ganz ehrlich, mit viel größeren Kadern arbeitet kein Bundesligist. Es arbeitet doch kein Trainer mit einem 24, 25, 26 Mann-Kader. Der natürlich, also du hast einen 22, 23 Mann-Kader plus junge Spieler. Das macht Sinn. Aber jetzt zu einem 22 Mann-Kader, der aus Profis besteht, dann noch zu sagen, jetzt stocken wir aber mal noch mit drei Profis auf.
Aber du weißt schon um die Verletzungsanfälligkeit, ne, des BVB. Auch immer mal ein Matcher, auch immer
klar,
in der Innenverteidigung. Da muss man dann wieder reinrücken. Ne?
Aber dann könntest du ja für jede Position sagen, okay, jetzt holen wir noch einen dazu. Dann hast du irgendwann 30. Also, aber Druck im Kader finde ich gut. Theoretisch hast du den. Ne? Wir haben es gerade gesagt, wie viele Spieler eigentlich auf diesen Positionen spielen können. Eigentlich hast du jetzt schon einen Druck im eigenen, im bestehenden Kader, der ja auch in der vergangenen Saison nur sehr temporär seine Qualitäten ausgespielt hat. Ne? Wenn wir mal die letzten Spiele nehmen, da hast du gesehen, wozu dieser Kader, der jetzt da ist, in der Lage ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon, in dem einen oder anderen Punkt kommen wir vielleicht nicht ganz so auf einen grünen Nenner, aber ich finde diese Diskussion ja zumindest ganz ganz gut, weil das ja genau auch das ist, über was die BVB-Verantwortlichen halt sprechen und diskutieren. Ne? Ja. Auf der einen Seite Kadergröße, Unzufriedenheit, Kaderleichen, ganz extrem gesagt, welche, die zu viel Gehalt wegfressen. Und auf der anderen Seite halt der schmale Spagat mit Talenten. Ja, aber das ist eine Position, wie gesagt, nachdem
aber vorne auch was passieren recht. Also soll. Ganz kurz, nicht, dass du sagst, wir kommen hier nicht auf einen grünen Zweig. Nee. Ne? Ja, genauso. Nein. Sechser, du brauchst einen Sechser. Eigentlich hast du mit Metscher nur einen, den ich persönlich, ob seines Risikos, was er ganz gerne mal nimmt, auch noch eine Menge lernen muss auf der Sechserposition. Der ist für mich jetzt nicht der schon fertige Sechser. Also das, da bin ich auch 100% bei dir. Wenn die jetzt sagen, wir holen noch einen Top-Sechser dazu, würde der für meine Begriffe diese Mannschaft stärker machen.
Ja, okay, dann sind wir uns in dem Punkt einig. Weil wenn ich jetzt mal schaue, Emre Can sehen sie auf der IV, Salih Özcan soll den Verein verlassen, Gio Reyna soll den Verein verlassen, Parma, weit fortgeschrittene Verhandlungen, kommen wir auch später nochmal zu, wenn wir über Abgänge reden. So, dann hast du einen Felix Metscher, hast einen Pascal Groß, hast einen Brandt, Sabitzer und Bellingham. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Spieler auf einer Position in einem System, wo sie eigentlich mit drei in der Regel spielen. Ne? So.
Ja.
Kann da nicht noch ein Sechster reinkommen, der so, also
klar, also 100%.
Gerade wenn du auf die Champions League guckst, auf die Dreifachbelastung guckst.
Nicht falsch so, verstehen, ne? Sehe ich hundertprozentig. Nur ich. Ja.
Ja.
Punkt.
Ja. Punkt. Wie seht ihr das? Schickt euch oder schickt uns doch mal eure Ansichten dazu, weil das, glaube ich, echt ein sehr interessantes und spannendes Thema ist. Und dann, was wir noch machen wollen, um das einmal abzuschließen, eben vorne im Sturmzentrum grundsätzlich ein Backup für Serhou Guirassy. Zumindest halten sie danach Ausschau. Junger, entwicklungsfähiger Spieler, haben wir auch schon oft gesagt. Aber auch da kann es noch gut und gerne passieren, wenn sie, wie gesagt, diesen Hybridspieler holen für vorne, der auch mal hängende Spitze spielen kann, was auch ein Adeyemi, was auch ein Bayer kann, auch eine Doppelspitze Adeyemi. Guirassy ist ja möglich, dass sie da vielleicht auch nichts machen. Aus eben dem Grund, Jesko, hast du ja mit reingenommen in dieses Fünfergespann, bestehend aus Spielern, die 50 Millionen und mehr an Gehalt wegnehmen. Sebastian Haller, der aktuell zwar hier und da Anfragen vorliegen hat, aber jetzt nicht so das, was ihn, aber auch den BVB reizt. Er mit einem Gehalt von bis zu 9 Millionen Euro auch sehr weit oben
angesiedelt. Das ist ein Paket, was kaum ein Verein bezahlen würde. Ne? Aber bei Sebastian Haller müssen wir halt immer sagen, toll, dass der wieder im Profisport ist. Ne? Das war so im Zweifelsfall auch nicht zu erwarten. Aber was sich halt
100%,
auch, und das muss man auch ehrlich sagen, zeigt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal an die Form rankommt, die er gehabt hat. Mhm. Und das ist auch durch seine Krebserkrankung bedingt. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich auch für einen Verein wie den BVB schwierig zu sagen, was machen wir mit dem? Ja, also glauben wir, dass Niko Kovac, der ihn kennt, ihn nochmal hinbekommt? Ich persönlich glaube das nicht, einfach aus medizinischen Gründen. Ja, das hat nichts mit Kovac zu tun, sondern das sind wirklich medizinische Gründe, die das verhindern könnten, dass Sebastian Haller jemals wieder in eine Form kommt, in der du sagst, der kann uns wirklich weiterhelfen.
Ja. Haller ist ja auch keiner, der trainingsfaul ist, den du in den Arsch treten musst, der nach dem Spiel in die Eistonne muss und es nicht macht. Die Diskussion gab es letzte Saison übrigens auch um Niko Kovac und den ein oder anderen Spieler. Bei Haller geht es halt wirklich einzig und alleine darum, wir haben die Werte nicht gesehen, wir können es nicht schwarz auf weiß zeigen oder sagen oder behaupten, wir können nur das weitergeben, was wir hören, dass die Werte nun mal nicht so gut sind, dass der BVB schon Zweifel hat, dass er wirklich eine richtige Hilfe sein kann.
Trotzdem und nicht nur der BVB, sondern auch andere Vereine, die sind ja nicht doof.
Genau. So, trotzdem, er hat nur noch bis 2026 Vertrag. Trotzdem kann man auch den Spieler verstehen, der in einer schwierigen Phase für sich war, der ein großes Gehalt noch hat und der natürlich auch sagt, ey Leute, warum soll ich jetzt gehen, wenn ich irgendwie was für mich perfekt passt. So. Trotzdem kann ich dann zumindest auch BVB und auch Kovac verstehen, der dann sagt, ey, bevor wir hier wilde Sachen machen, lass es uns versuchen. Ich kenne den Jungen aus Frankfurt, wir sind DFB-Pokalsieger geworden, damals klar, gegen die Bayern, ja, du warst Teil der Büffelherde. Und ein Haller für die letzten 20, 15 Minuten nochmal zu haben, kann auch nochmal eine Waffe sein, ja, aber
dann komme ich halt und sage, dafür sind 9 Millionen natürlich
ganz schön viel,
aber du kannst es jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Ja. Es ist halt da und dann kannst du das auch absolut versuchen, sehe ich genauso. Ja. Also wenn du da nicht eine große Alternative findest und es ist gerade da, ist es natürlich schwierig, einen Spieler zu finden, der sich hinter Guirassy auf die Bank setzt, um dann mal ab und zu reinzukommen, ne? Da wirst du keinen Arrivierten finden. Ein Talent vielleicht, aber da hast du dann auch nicht die Garantie, dass das dann auch funktioniert, wenn du ihn mal brauchst. Übrigens auch eine Variante, die intern auch schon mal überlegt wurde, Adeyemi und Bayer vorne spielen zu lassen. Ne, ist auch absolut eine Variante, die legitim ist. Also da hättest
haben
du...
Haben sie doch auch gemacht.
Auch schon,
ne?
Haben sie auch schon gemacht.
Rausfahren, ne?
Ist auch absolut eine Möglichkeit mit den beiden, weil auch Maxi Bayer hat natürlich noch viel Luft nach oben. Ne? Der aber, wie ich finde, in dieses System perfekt reinpassen würde. Mhm. Nicht als Stürmer ganz vorne. Aber das haben wir auch schon ganz oft diskutiert. Lass uns mal weiterkommen.
Eine Sache noch zu Guirassy, will ich einmal kurz abhaken. Ja. Da deutet übrigens ganz viel darauf hin, dass er weiterhin für den BVB spielt. Ne? Die Klausel, um es nur mal zu sagen, die ist am 31. Juni ausgelaufen, war jetzt kein Verein da, der die irgendwie ziehen wollte und machen wollte, abgesehen davon, dass er ja eigentlich auch nicht gehen will. Das nur mal der Chronistenpflicht halber, also Serro Guirassy, freue ich mich immer ganz besonders, den spielen zu sehen beim BVB.
Ja, macht Spaß. Hat auch bei der Clubweltmeisterschaft seine Tore gemacht. Hat auch einige liegen lassen, muss man sagen.
Oder eine nach Pass. War das Pass Adeyemi? Ich weiß gar nicht mehr, wie er den so halb im Drehen mitnimmt und dann abschließt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen welchen Verein das war. Das war so ein geniales Tor.
Gegen Monterrey war das, glaube ich.
Ja, boah, super.
Ja. Schöne, auch gute Tore gemacht, also keine Frage. So, wer könnte noch gehen?
Genau, wer könnte noch gehen? Da, das haben wir eben schon angeteasert, Gio Reyna soll den Verein verlassen, hatten euch ja berichtet, das war noch vor meinem Urlaub, dass der BVB ja auch Joe Bellingham eben mit der Rückennummer von Gio Reyna gelockt hat und sie ihm damals auch ein Trikot mitgebracht haben, Aki Watzke höchstpersönlich mit der Nummer von Gio Reyna, Nummer 7, ne? Genau, da ist es so, dass Parma konkretes Interesse hat, das beim BVB hinterlegt hat, auch bereit ist, rund 7 Millionen Euro für Reyna zu zahlen. Es gibt die grundsätzliche Einigung zwischen dem Spieler und dem italienischen Serie A-Club und jetzt verhandeln die Vereine noch. Der BVB will eigentlich rund 10 Millionen Euro haben für Gio Reyna, 10 bis 12, wissen aber auch Jesko, ne, dass...
Ja.
Das irgendwie auch anders eingeordnet werden muss bei Reyna. Hatte man einen Marktwert von über 40 Millionen Euro, ne? Der ist ganz schön nach unten.
Ist auch ein toller Fußballer. Ist auch ein toller Fußballer. Aber ne, da kommen wir zum Marktwert, hat jetzt ewig nicht gespielt, hat bei keinem Trainer in den letzten Jahren, kann ich fast sagen, wirklich eine Rolle gespielt. Und auch das ist ja immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht so richtig rund läuft. Ne? Und nicht nur in Dortmund, der ist ja dann auch zweimal verliehen worden. Auch da hat es nicht geklappt. Also, der Trainer ist meistens kein Idiot und ich glaube, für Gio Reyna macht es Sinn, sich einmal umzuschauen nach einem neuen Verein, wo er dann vielleicht nochmal so ein Restart hat, unbelastet irgendwo reingeht. Das wäre schon gut.
Ich kann mir jetzt am Ende auch vorstellen, dass es klappen wird, dass der BVB dann auch irgendwo bei einer Summe, wenn da vielleicht noch 1-2 Millionen draufgehen, einschlagen wird. Ob Parma da mitmacht, wird natürlich die große Frage sein. Nur ist es jetzt aktuell eben auch nicht so, dass der BVB für Reyna so viele Dinge vorliegen hat und dann irgendwie groß am Hebel ist, um da Druck auszuüben. Also es gibt den ein oder anderen Interessenten noch nebenbei, unter anderem aus der MLS. Nur das kann sein, dass der Step für Gio Reyna noch ein bisschen zu früh ist in die Heimat. Also das ganz klar ein Abgangskandidat, auch bei den beiden Nachwuchsspielern. Almoguera Caba kann sich in Richtung Laie was tun, ähnlich wie bei einem Kiel Wädchen, der ja schon weg ist. Mokoko ist weg, Koulibaly ist weg und bei Cole Campbell, da gibt es
konkretes Interesse. Ich muss ganz kurz, bevor du zu Campbell kommst, muss ich einmal schnell reingrätschen, es war eine Laie bei Reyna. Nicht, dass ich böse Nachrichten kriege. Nur nach Nottingham.
Was habe ich gesagt eben?
Ich habe gesagt zwei.
Ach so,
Deswegen.
H2-Line.
Du weißt, ja. Es ist sehr sensibel. Es ist sehr sensibel. Deswegen möchte ich hier nochmal klar sagen, mein Anwalt und mein Notar können das bestätigen. Eine Laie. So, Cole Kessel.
Ja. Ey, tatsächlich, Jesko, das ist, wir reden ja hier manchmal so, als wenn wir irgendwie beim Mittag oder irgendwo bei Backhaus Grobe oder so, ne? Manchmal denke ich dann
die
schon.
Dortmunder auch, kennt's.
Boah, ja. Die Dortmunder kennt's, war das jetzt ganz so korrekt, was ich gesagt habe? Und manchmal sieht man dann irgendwo Schlagzeilen auf Twitter oder von irgendwelchen kleineren Portalen und du denkst dir so, wer hat denn das gesagt? Gehst drauf, das habe ich gesagt. Habe ich es wirklich gesagt? Also deswegen ist gut, alles, was wir hier sagen, wird dokumentiert und festgehalten.
Richtig.
Deswegen korrigier dich ruhig, bevor du irgendwo zerlegt wirst. Ja, genau. Also Cole Kempel, konkretes Interesse, Frankfurt ist dran, aber vor allen Dingen der VfB Stuttgart. Derzeit in der Pole Position nach unseren Infos bereit, auch so rund 6 bis 7 Millionen Euro für ihn zu zahlen. In dem sieht der BVB aber grundsätzlich was. Ne? Linksfuß, einer, der offensiv was drauf hat. Man muss den Spieler aber auch verstehen. Der BVB hat nicht mehr diesen Unterbau. Dritte Liga ist nicht, es ist vierte Liga. Ja? Warum soll ein junger Spieler sagen, ja, ich kicke Regionalliga und dann ist der Gap einfach viel zu groß, in der Bundesliga irgendwie dann mal reingeworfen zu werden. Also das ist schon ein Nachteil für den BVB und die Dortmunder haben jetzt keinen Druck, ihn zwingend zu verkaufen. Also da gibt es ja verschiedene Modelle, eine hohe Rück- oder Weiterverkaufsbeteiligung, eine Rückkaufoption sich vielleicht zu sichern. Eine Laie ist vielleicht eher das, was der BVB wollen würde, weil sie eigentlich noch an den Spieler glauben. Also das wird bestimmt noch interessant, was sie mit ihm am Ende machen und vorhaben. Salih Özcan ist ein Verkaufskandidat. Jesko, da hast du auch Infos, was Özcan und Haller angeht.
Genau, die sind schon da. Die sind beide schon im Training. Also Haller noch nicht auf dem Platz, aber Salih Özcan war auch schon wieder auf dem Platz nach seiner Verletzung. Also der macht sich schon seit vergangener Woche fit in Dortmund. Muss sich natürlich auch präsentieren, ne? Entweder für den BVB oder eben für einen anderen Club.
Ja, und das sind so die Geschichten, die es gerade beim BVB gibt. Ich weiß, es sind jetzt keine neuen Namen dabei auf der Zugangsseite. Einen oder anderen haben wir mal gehört, sind wir aber noch am Checken und dran, natürlich auch im gesamten Transfer-Update-Team, um da irgendwie was Neues hinzulegen, aber zumindest jetzt ein bisschen Einblicke nochmal bekommen, wie da die Überlegungen sind. Und das mit Nwaneri, das ist tatsächlich ein Ding, was den Dortmundern schon irgendwo wehtut, Jesko.
Ja.
Wie machen wir weiter im
Jankoto.
Text?
Jankoto haben wir noch ein bisschen auf der Agenda. Ein Spieler, den sie für viel Geld geholt haben. In diesem Sommer bezahlt, im letzten Sommer ausgeliehen. Der noch nichts gezeigt hat. Der auch bei der Club-WM mich gar nicht überzeugt hat. Aber wo ich tatsächlich auch immer denke, ich habe die Fantasie, dass der was kann. Ich kenne viele Kollegen, die sind da sehr fantasielos. Ich habe die Fantasie, dass du gerade in diesem Dreierketten, Fünferketten-System mit dem wenn der Selbstvertrauen hat, wenn der Bock hat, es ist halt, ich finde halt, oh, jetzt komme ich mit dem Klischee, ein bisschen ist es jetzt Klischee, was ich sage, aber da merkst du halt schon, dass er Brasilianer ist. Ich glaube, der muss ab und zu mal übers Köpfchen gestreichelt bekommen, gesagt kriegen, Jan, du bist super gut, du hilfst uns, schön, dass du da bist. Und dann habe ich das Gefühl, dass Jankoto richtig funktionieren kann. Mhm. Dass das ein guter ist.
Ja. 17 Assists, halt 5 Tore hat er bei Girona gehabt. Ne? Girona?
Ja, ich als spanisch sprechender Mensch würde ja immer Girona sagen, aber ich habe jetzt Girona gelernt, das heißt wohl tatsächlich Girona.
Girona, ne?
Das kann durchs Katalanische kommen. Ich will mich jetzt kriege ich wieder böse Nachrichten. mein Anwalt schüttelt den Kopf, sagt, sag sowas nicht. Okay,
genau.
Ist egal, er hat in Spanien gespielt und da hat er gut gespielt. Ja.
Da hat er gut gespielt und auch die Scouting-Bücher nicht auch nur von den BVB sperren, auch was wir damals in Zusammenarbeit mit unseren Datendienstleistern rausgesucht hatten im Zuge des Transfers, war alles Offensivdrang, Flanken hinter die Ketten, eine gewisse Torgefahr, kann natürlich im 1 gegen 1 noch mehr machen, das wussten sie auch, da ist er einfach nicht gut, kommt nicht gut genug in die Zweikämpfe. Das sind aber alles Themen, die sie, defensiv, das sind alles Themen, die sie wussten und kannten. Er selbst hat jetzt kürzlich sehr offen im einem brasilianischen Medium gesprochen. Ich habe 4 Jahre in Spanien gespielt, ich habe mich an die Sprache und die Menschen gewöhnt. Ich habe nicht erwartet, dass der Wechsel nach Deutschland so anders sein würde, sowohl in persönlicher Hinsicht als auch im Umgang mit der Kälte und den Menschen, die sich abschotten. Es ist schon ein großer Unterschied. Ich komme nach Deutschland und lebe irgendwie allein. Er hat jetzt geheiratet, das nochmal eine schöne Nachricht, seine langjährige Freundin.
Die auch bei der Club-WM viel dabei war, im Übrigen.
Die auch bei der Club-WM dabei war, ja. Die ja, die auch immer mal an einem freien Tag dann einen Ausflug irgendwo nach Spanien oder Barcelona machen oder mal an einem freien Wochenende, wenn sie es denn mal haben. Das zeigt ja schon, und ich glaube, ich kann das verstehen, dass Deutschland für so ein bisschen Frohnaturen Brasilianer schon anders ist. Ich erinnere mich noch, als ich ein junger HSV-Reporter war in Hamburg, wurde ein gewisser Kleber Reis verpflichtet. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Ja,
und der ist im Winter in Hamburg, wo sehr selten Schnee fällt.
Ja.
Ist der mal nicht zum Training gekommen, weil es geschneit hat und er aus dem Fenster geguckt hat und sagt, hier ist Chaos, was soll ich machen, wo soll ich hin, gehe ich nicht raus, so, ne? Weil er einfach komplett überfordert mit der Situation war. Jetzt hat Couto natürlich schon in Europa gespielt, also trotzdem ist Spanien halt nochmal anders als Deutschland.
Ich meine, der hat in Manchester unterschrieben, ne? Bei Manchester City, also wenn du da mal auf das Wetterdiagramm guckst, dann weißt du aber auch, was los ist, ne? Aber ich habe ein bisschen Ciro Immobile Vibes, wenn ich das höre.
Ja, stimmt.
Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, es gibt die Spieler, die gehen irgendwo hin und denen ist alles scheißegal, die spielen da gut Fußball und fertig. Es gibt die Spieler, die halt ein bisschen mehr an die Hand genommen werden müssen. Ich habe das Gefühl, Jan Couto ist so einer. Ich glaube, der kann was. Aber das muss jetzt auch aus ihm kommen. Er muss jetzt anfangen, das zu zeigen. Ich finde es nicht fair, jetzt übrigens zu sagen, ja, wie konnte man den kaufen?
Nee,
sowas, das ist immer, das ist, nee, meine ich auch dich gar nicht. Ne? Aber es gibt den Reflex, das finde ich persönlich immer sehr schwierig, zu sagen, wie konnte man den kaufen? Ja, weil er halt ins Scouting-Profil gepasst hat und weil er in Spanien sehr gut gespielt hat. Ne? Und natürlich, jeder Kauf eines Spielers ist auch ein Gamble. Das ist, ich setze auf Rot und kann auch Schwarz bekommen. Das ist einfach so. Ne, du kannst durch viel Scouting und durch viele Videos, die du dir anschaust, auch ein persönliches Profil, was du dir anschaust, kannst du halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass deine Farbe kommt. Aber es kann auch immer in die andere Richtung gehen.
Ja, übrigens hat auch, da will ich mal kurz einhaken, der so gefeiert und gelobte Kohle King Krösche, den ich sehr schätze.
Kohle King Krösche.
Ja, Kohle King Krösche, der bei der Eintracht schon fast eine halbe Milliarde verkauft und umgesetzt hat. Der hat schon auch viele Transfers gehabt, die gefloppt sind.
Nein, keinen einzigen. Der kauft nur gute Leute.
Genau.
Wahi. So.
Ja, als Beispiel, ne? Da ist schon auch viel Zeug dabei, was am Ende nicht funktioniert hat. Das hat jeder, nur am Ende, wenn du für viel Geld verkaufst, wenn du den Erfolg hast, wenn du in die Champions League kommst, als Eintracht nochmal höher zu bewerten als der BVB, wird über sowas auch ein bisschen hinweggesehen. Deswegen sind überall Transfers, die nicht funktionieren. Dadurch, dass das eine wichtige Position war, dadurch, dass der BVB keine gute Saison hatte, kommt so ein, in Anführungszeichen, Flop, den er diese eine Saison jetzt war, natürlich ein bisschen mehr zur Geltung. Sie haben ihm einen Trainingsplan hingelegt, an dem er arbeiten muss und soll, weil, auch das ist übrigens nochmal wichtig zu sagen, er im Winter nicht fit zum BVB gekehrt ist, er auch so ein bisschen für seine Laissez-faire-Einstellung hier und da bekannt war. Auch das wussten sie vorher beim BVB. Also da versuchen sie auch mit Niko Kovac, der Disziplin einen großen Wert drauf legt und das auch kann, den in die Spur zu bekommen. Und da bin ich wirklich gespannt. Also das kann schon ein Neuzugang sein, wenn der funktioniert. So, was macht der Hund? Habe ich lange nicht mehr gefragt, stimmt.
Ja, ey, die hat geschlafen, die lag hier unterm Tisch und jetzt fängt sie an zu bellen. Ich habe in der Hundeschule gelernt, ich darf jetzt nicht eingreifen.
Ach so.
Ich muss das ignorieren. Es tut mir sehr leid, dass ihr jetzt das Hundebellen hier drauf habt, aber das gehört halt dazu.
Wo hast du gelernt? Bei der Martin-Rütter-Hundeschule, oder?
Nee. Ich habe mein Instagram-Algorithmus zeigt mir nur noch Hundeseiten an. Und alle sagen immer unisono, wenn ich jetzt hingehe und den anschreie, dann denkt der, geil, der bellt mit, ich bell jetzt noch weiter.
Ja, weißt okay. Sondern ist ja wie bei meinem Kind.
Also ja, auch nicht. Das ist alles sehr ähnlich.
Okay.
Aber du, wir sind jetzt auch eine Stunde dran schon. Wir haben auch nicht mehr viele Punkte draufstehen. Ich würde sagen, wir sparen uns alles, was wir jetzt noch draufstehen haben, fürs nächste Mal.
Ja, machen wir super gerne. Kurzer Ausblick, Samstag Trainingsauftakt, ne? Dann geht's los beim BVB.
Medizinchecks und all dem, ne? Also dann wird erstmal Blut abgenommen und aufs Ergometer gesprungen. Und nächste Woche geht's dann richtig los. Und am 30. bist du in Siegen beim Testspiel. Ist das richtig?
Richtig. Ich war schon oft in Siegen, aber noch nie bei den Sportfreunden im Stadion. Da Testspiel gegen Lille, live bei uns natürlich auf Sky Sport News. 18:30 meine ich.
Ja,
ich genau, und dann geht's wieder richtig rein. Dann kommt Saalfelden, Österreich. Da bist du nicht vor Ort, Jesko. Da bin ich
nämlich
am Start. Genau, in Saalfelden, wo Cristiano Ronaldo derzeit mit Al Nassr trainiert und dann später der BVB. Also das ist doch mal ein Zeichen.
Absolut. Ne? Ich hoffe, man versteht mich jetzt noch, weil man hat mich noch verstanden. Aber
ja, Grüße an Lotti.
Die hat Hunger. Nee, Lucy. Nee,
Lucy.
Lucy. Lotti ist vom Kollegen.
Ja, ja. Lucy. Ja, grüß mal Lucy.
Die hat Hunger. Weißt du, ich gucke gerade auf die Uhr, wir quatschen hier die ganze Zeit und der
arme ich auch, jetzt ist 2 Uhr, Mittag.
Ich auch. Bock, ich auch. Ich muss jetzt aber gleich hier arbeiten. Aber. Ja. Gut, Patrick, es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
mir auch. Schön zurück
über,
zu sein.
Über den BVB zu quatschen. Und ich habe das Gefühl, die Community hat auch Bock drauf, Leute. Aber tut uns einen Gefallen. Like den, teilt den, sagt allen euren Freunden, das ist der beste Fußball-Podcast, den es gibt auf der ganzen Welt. Den müsst ihr euch anhören, den müsst ihr gut bewerten, den müsst ihr runterladen, den müsst ihr speichern. Ihr müsst also alles machen, was ihr machen könnt mit uns, weil dann können wir auch weitermachen.
Der beste Podcast von der Welt, ne?
Von der Welt, Alter. Also wenn ihr es nicht macht, dann können wir auch nicht mehr weitermachen. Das ist jetzt emotionale Erpressung, glaube ich. Ja. Ich sag's trotzdem. Hat viel Spaß gemacht und nächste Woche, versprochen, machen wir auf jeden Fall wieder.
So ist es. Wir sehen uns wieder regelmäßig, jeden Dienstag. Bis dann.
Ja, ciao, Patrick, ciao.
Bis dann, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.